Ich habe als Predigttitel heute gewählt Sprachnachricht an Gott. Wer von euch schickt gerne Sprachnachrichten ab, also auf WhatsApp, Signal, Telegram oder so, einmal die Hand heben, weil es ist für mich ganz wichtig, dass ihr die Hand hebt, damit ich nämlich weiß, wem ich guten Gewissens auch eine Sprachnachricht schicken kann. Ich liebe Sprachnachrichten, vor allem seit dieses, kannst du ja zweimal Geschwindigkeit machen und so, weil ich spreche immer sehr langsam und so, ich brauche sehr lange, aber ihr könnt ja in zweifacher Geschwindigkeit abhören. Also es sind schon einige, bei den unter 30-Jährigen sind sogar 3/4 aller 15- bis 29-Jährigen versenden regelmäßig Sprachnachrichten. Und hast du gewusst, dass es sowohl bei WhatsApp als auch bei Signal oder Telegram auch die Möglichkeit gibt, Gott eine Sprachnachricht zu schicken? Das hier ist tatsächlich kein Fake-Bild, sondern das ist tatsächlich mein Handy, habe ich fotografiert, und das ist jetzt hier Signal, und ich habe hier Gott eine Sprachnachricht geschickt. Also ich mache es noch ein bisschen größer, damit ihr das sehen könnt. So, Gott, hier Profilbild von Jesus. Hat er alles reingemacht, so, habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Woher habe ich die Handynummer von Gott? Ich will ganz offen zu euch sein, Gott hat kein Handy. Ja? Gott hat kein Handy, aber so ganz oldschool mit Brief und Fax oder Telefon ist er auch nicht mehr. Er benutzt einfach dein Handy mit. Das ist ja das Gute bei Gott, er ist allgegenwärtig und deswegen ist er auch einfach, kann er einfach hier sein und direkt in deinem Handy mitlesen, was du ihm schreibst. Das also, Gott benutzt dein Handy. Und wenn du wissen willst, wie du Gott eine Nachricht schreiben kannst oder wie du ihm eine Sprachnachricht aufnehmen kannst, dann kannst du jetzt tatsächlich, wenn du willst, dein Handy rausholen. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Kannst in den Messenger deiner Wahl gehen. Funktioniert also mit jedem. Ich habe es zumindest probiert mit Telegram, WhatsApp und Signal, aber funktioniert bestimmt mit Threema, keine Ahnung. Und ich erkläre dir, wie du Gott in deine Kontaktliste reinkriegst. Und zwar, ganz einfach, kleiner Trick, du erstellst eine neue Gruppe. Und wenn du eine neue Gruppe erstellst, dann bist du gezwungen, jemanden hinzuzufügen. Und da kannst du deine Oma nehmen, deine Mama, irgendeine Freundin oder mich, ist egal, die fügst du in diese Gruppe hinzu, nur an diese eine Person. Und die Gruppe nennst du Gott oder Jesus oder Vater, Sohn, Heiliger Geist oder wie auch immer du Gott ansprechen möchtest. Und dann ist es so, du erstellst diese Gruppe, kannst du mal irgendwie ein Profilbild dazu reinpacken. Und jetzt ist es ja so, wenn du da jetzt reinschreibst oder reinsprichst, dann kann deine Mama oder deine Oma jedes deiner Gebete mitlesen. Deswegen gehst du zuerst in die Gruppeneinstellungen rein und schmeißt deine Mama, deine Oma, mich, deine Freundin oder wen auch immer du jetzt gerade hinzugefügt hast, wieder raus. Das geht tatsächlich. Und dann bist nur noch du und Gott in dieser Gruppe. Und dann sieht das bei dir so aus und du kannst diese Gruppe, diesen Gott-Kontakt, diesen Gott-Chat nutzen als dein persönliches Gebetstagebuch, wo du Gebete reinschreiben kannst, wo du Gebete reinsprechen kannst. Du kannst Gott darin, und das ist jetzt wirklich eine neue Art zu beten, auch Emojis schicken und GIFs. Ich weiß nicht, ob du jemals Gott ein GIF geschickt hast. Es ist auf jeden Fall sehr lustig und öffnet neue Möglichkeiten gegenüber dem klassischen Gebet. Am Anfang dachte ich, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, Gott einfach so zu schreiben. Aber ich habe mich nach 10 Sekunden schon dran gewöhnt gehabt. Wenn du über 30 bist, wird es vielleicht so sein, dass du noch ein bisschen länger brauchst, dich daran zu gewöhnen. Ich bin auch über 30, aber ich bin Jugendleiter. Und, und auf jeden Fall habe ich Gott angeheftet. Du kannst ja einen Chat oder auch eine Gruppe anheften, pinnen, und dann ist die immer ganz oben. Das habe ich jetzt in allen meinen Messengern gemacht und das ist ziemlich cool, weil immer wenn ich in Signal reingehe oder WhatsApp oder so und jemandem was schreiben möchte, dann sehe ich ganz oben auch Gott oder Jesus. Und ich kann diese Sache, die ich jetzt vielleicht gerade schreibe, wo ich irgendwie ein Problem habe, wo ich irgendwie jemandem was schreiben wollte, was mich freut, oder wo ich irgendwie Sorgen teilen wollte, wo ich mich irgendwie über irgendwas aufregen wollte, kann ich ja auch einfach, das ist eine gute Erinnerung daran, jetzt auch einfach Gott schreiben. Das ist ziemlich cool. Nur eine Sache geht beim Chatten mit Gott nicht. Ich kann Gott eigentlich keine Sprachnachricht schicken. Weil eine Sprachnachricht bietet dem Telefonieren gegenüber ja 3 große Vorteile. Der erste Vorteil ich störe den nicht, den ich da jetzt eigentlich erreichen möchte. Ja, der kann nämlich einfach, wenn er mal Zeit hat, diese Sprachnachricht abhören und nicht gerade jetzt, wo ich irgendwie was aufnehmen will. Das zweite ist ja, ich kann die Nachricht auch wieder löschen. Also wenn ich merke, oh, irgendwie, ich habe mich jetzt verhaspelt oder das hätte ich vielleicht doch jetzt irgendwie nicht so sagen sollen, ich hätte es anders sagen wollen, einfach nach rechts wischen und dann ist die Nachricht weg oder ich kann sie im Nachhinein noch löschen, wenn er sie noch nicht gelesen hat. Das ist auch eine coole Möglichkeit. Und drittens, man drückt sich ja eigentlich so ein bisschen um die Beziehung herum. Also ich halte ja einfach so einen Monolog und ich habe keine direkte Reaktion, wenn es den anderen aufregt. Er kann mich nicht unterbrechen, ich kann einfach erzählen. Und der andere, also man drückt sich so um die Beziehung herum. Wenn der andere lacht, kriege ich nicht mit. Wenn der andere sich aufregt, ich kriege einfach gar nicht mit. Und all das funktioniert in einer Sprachnachricht an Gott nicht. Denn Gott hört meine Sprachnachricht ja just in dem Moment, wo ich sie in mein Handy reinspreche. Da ist er ja schon da und dabei und hört mir zu. Allerdings, und jetzt kommt der erste Punkt, über den ich mit euch nachdenken möchte. Wir beten tatsächlich oft so, als würden wir Gott nur eine Sprachnachricht schicken. Zumindest habe ich das bei mir mit großem Erschrecken festgestellt. Auch wenn ich im klassischen Sinn bete, also nicht über WhatsApp oder Telegram, dann bete ich oft so, als würde ich Gott nur eine Sprachnachricht schicken. Ich halte einen kleinen Monolog. Ja, ich hau einfach so alle Infos an Gott raus, die ich jetzt irgendwie kurz loswerden wollte, dann habe ich das irgendwie auch aus dem Kopf so. Und ich erwarte auch nicht direkt eine Reaktion von Gott, wenn ich bete. Ja? Also er kann sich die Nachricht irgendwann mal so anhören, wenn er gerade Zeit hat. So. Dann, ich habe das einfach schon mal abgeschickt. Wäre natürlich cool, wenn dann auch was passiert. Aber für mehr habe ich jetzt eigentlich keine Zeit. Also telefonieren, so richtig anzurufen bei ihm und mit Beziehung und dass er irgendwie auch was sagt und dass ich nochmal was... Und dafür ist eigentlich gerade ungünstig, weil ich habe eigentlich gerade was anderes zu tun. Ich wollte mich auf jeden Fall kurz gemeldet haben, dann ist es einfach schon mal abgehakt, ich muss nicht mehr dran denken, fertig. Als Pastor habe ich Gott natürlich gepinnt, oben in meinen, ganz oben immer so drauf, damit er nicht in Vergessenheit gerät, wenn die Liste irgendwie nach unten rutscht. Aber an vielen Tagen ist Gott einfach nur so ein Kontakt unter vielen, den ich am Tag so habe und anspreche in meiner Liste. Das klingt etwas überspitzt, ist es aber gar nicht. Einige meiner Gebete sind tatsächlich so. Und ich habe die leise Vermutung, dass ich damit nicht ganz alleine bin. Dabei ist Gebet so viel mehr. Gebet kann so viel mehr sein als nur eine schnelle Sprachnachricht von mir an Gott. Gebet kann so viel schöner sein, so viel kraftvoller. Gebet kann tatsächlich, und ich habe es ja schon erlebt, mein Leben verändern. Einfach nur durch ein Gebet. Es kann mein Leben verändern wie kaum etwas anderes. Gebet kann so liebevoll sein, so voller Geborgenheit und Gebet kann eine direkte Begegnung mit dem lebendigen Gott sein. Und bei Gebet kann ich zu Freudentränen gerührt werden. Ich kann Gefühle erleben, die jedes Verliebtheitsgefühl weit in den Schatten stellen. Das ist richtig krass. Wenn Beten so viel mehr ist als eine schnelle Sprachnachricht an Gott, warum nehmen dann ich und so viele andere Christen oft nur eine Sprachnachricht auf? Wir waren die letzten 2 Wochen im Urlaub, Alisa und ich, und da habe ich was erlebt, das gibt mir auf diese Frage eine sehr plausible Erklärung. Alisa und ich hatten eine sehr stressige Zeit hinter uns und wir wollten diesen Urlaub nutzen, um mal wieder richtig zur Ruhe zu kommen, richtig abzuschalten, zu entspannen. Und ich dachte, okay, wir fahren einfach ans Meer und lassen da die Seele baumeln. Aber ich hätte etwas misstrauisch werden können, denn als ich angefangen habe zu packen, habe ich schon von meiner Frau eingepackt in meinen Rucksack dieses Buch hier gefunden. Und man muss etwas misstrauisch werden, wenn die Ehefrau ein Buch einpackt, das übrigens kein Roman ist, das den Titel trägt Ordne dein Leben. Das hat sie mir als einzige Urlaubslektüre in meinen Rucksack gepackt. Und ich habe das gefunden und habe gedacht, ich hatte schon mal ein bisschen vorher in dem Buch geblättert und fand es auch ganz interessant manches so. Da geht es im Grunde darum, wie wir in unserer gestressten Zeit als getriebene Menschen eigentlich besser mit unserer Zeit umgehen können. Christliches Buch. Und ich fand es auch ganz interessant, aber ich dachte so, ey, im Urlaub ist es das völlig Falsche für mich. Im Urlaub, da mache ich ja tatsächlich genau das, was hier drin steht, nicht. Ich brauche mich nicht um Zeitmanagement zu kümmern, weil im Urlaub habe ich alle Zeit der Welt. Im Urlaub mache ich alle meine Messenger aus. Ich habe es mir angewöhnt, alle Benachrichtigungen auszuschalten, die du auf diesem Android-Phone ausschalten kannst. Meine E-Mails ausmachen, mein WhatsApp ausmachen, überall die Internetleitung cutten. Das geht. Und ich gehe einfach so in den Urlaub und lasse meine Seele baumeln. Dieses Buch, ich habe es trotzdem mitgenommen, meine Frau zuliebe, dieses Buch ist völlig fehl am Platze im Urlaub. Dachte ich. So, was ist passiert? Es war tatsächlich so, ich habe 2 Wochen lang keine einzige WhatsApp gelesen. Facebook und Instagram habe ich sowieso nicht. Ich war kein einziges Mal in meinen Mails drin. Ich habe so wenig YouTube geschaut wie nie zuvor. Ich habe, glaube ich, nur mal eine Predigt angehört oder so. Und ich habe es nicht ausgehalten. Mein Gehirn oder meine Seele oder beide zusammen, ich weiß nicht, wer will, die schaffen es nicht, wirklich auszuruhen, abzuschalten und runterzukommen. Von einem stressigen Leben, dann habe ich Zeit, aber ich schaffe es nicht. Mein Gehirn und meine Seele, die suchen sich in meinem perfekt vorbereiteten Abschaltsystem jede Lücke. Und es wird immer Lücken geben. Es ist nicht möglich, alles abzuschalten. Und eine Benachrichtigung auf meinem Android-Phone konnte ich nicht ausschalten. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Das sind die Benachrichtigungen von Google selbst. Und Google hat einen Newsfeed. Es war der 2. Tag in meinem Urlaub. Da war ich gerade damit noch beschäftigt, von dem ganzen Reisestress runterzukommen, Mietwagen buchen und so weiter. Da hat Google mir eine Meldung, eine Benachrichtigung zu einem sehr interessanten Zeitungsartikel im Newsfeed vorgeschlagen. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe noch nie in meinem Leben Google Newsfeed gelesen vorher. Nie. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich habe bis zu meinem Urlaub auch nicht gewusst, dass in den Werkseinstellungen meines Handys eine maximale Bildschirmzeit eingestellt ist. Und in diesem Urlaub habe ich zum ersten Mal, obwohl alles aus war, zum ersten Mal die maximale Bildschirmzeit von 6 Stunden am Tag erreicht. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, bis jetzt. Nicht nur mit Google Newsfeed, keine Angst. Ich habe auch eine Predigt angehört und Navi war natürlich auch dabei. Habe mir auch irgendwie die Bibel durchgelesen auf dem Handy so. Aber ein Großteil war tatsächlich der Google Newsfeed. Lauter interessante Artikel über Politik, über E-Autos, über Kindergärten, über Wespen, über C-Promis, über Kryptowährung, Schokolade, Eisbären. Es ist egal was, es hat mich alles interessiert. Es hat mich alles richtig krass interessiert, weil ich es nicht ausgehalten habe, nichts zu tun. Runterzukommen, einfach nur mal da zu sein, anzukommen bei mir selber und bei Gott. Habe ich nicht ausgehalten. Wir waren in Kroatien in so einem richtig verschlafenen kleinen Örtchen, Bratisch an der Makarska Riviera. Die Saison war schon fast vorbei, es waren keine Touristen mehr da oder nur noch sehr wenige. Und in dem Örtchen war wirklich so die Zeit stehen geblieben. Da gab es nur ein Restaurant, ein Café, kein Laden, kein Sonnenbrillenständer, keinen Briefmarken, Postkarten, was auch immer. Es gab es alles nicht. Eigentlich der perfekte Ort, gibt es ja kaum noch heute in Urlaubsregionen, eigentlich der perfekte Ort, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Um mal so richtig schön tief Zeit mit Gott zu verbringen. Und meine Frau hat das auch gemacht, während ich den Google Newsfeed gelesen habe. Und es könnte mir jetzt peinlich sein, ist es auch ein bisschen, aber nach allem, was ich in diesem Buch Ordne dein Leben über getriebene Menschen gelesen habe, nach allem, was ich auch immer wieder von verschiedenen Christen höre und nach allem, was auch in den letzten Jahren auf YouTube gepredigt wird von Pastoren, bin ich mir sehr sicher, dass es nicht nur mir so geht. Die Aufmerksamkeitsspanne sinkt jedes Jahr wahrscheinlich um irgendwie 5 Minuten runter, keine Ahnung. Unser Gehirn ist immer mehr an diese schnelle Belohnung gewöhnt. Wir brauchen immer dieses Dopamin. Wir brauchen durch die nächste Nachricht, durch das nächste Video, das nächste Bild immer den nächsten Kick. Das Leben ist zu kurz, um die ganzen Dinge, die man eigentlich machen könnte, irgendwie verpassen zu können. Da muss ich alles reinpacken. Wir haben so viele Kontakte, so viele Treffen, so viele Dates. So viel, was unsere Aufmerksamkeit möchte. Und damit erzähle ich euch absolut nichts Neues. Ja, das wisst ihr alle selber. Unser Alltag ist so voll gepackt. Wir sind so abgelenkt von so vielen Dingen, dass es nicht verwunderlich ist, dass wir für Gott oft nur so eine schnelle Sprachnachricht, 5 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt, übrig haben am Tag. Aber es hat mich dann doch sehr erschreckt, dass ich nicht mal dann, wenn ich wirklich Zeit habe, wenn ich 2 Wochen tatsächlich eigentlich mal diesen Luxus habe, alles abschalten zu können, nicht mal dann bin ich in der Lage, für tiefe Begegnung mit mir selbst, mit der Natur, mit Gott. Mein Problem ist nicht, dass ich keine Zeit habe. Ich meine, Zeit hat eh niemand, die kann man sich nur nehmen, egal für was. Mein Problem ist, dass ich gar nicht weiß, wie das eigentlich geht, keine Ablenkung mehr zu haben, kein Gefühl mehr zu haben. Ich weiß gar nicht, wie das geht, nicht mehr getrieben zu sein. Wie das überhaupt geht, im Hier und Jetzt zu sein. Johannes Hartl hat einmal gesagt, Gott ist im Hier und Jetzt, aber wir sind meistens nicht im Hier und Jetzt. Wir sind woanders, mit den Gedanken. Wir sind in der Vergangenheit oder in der Zukunft, auf der Arbeit, bei unseren Sorgen, auf Instagram, keine Ahnung. Wir sind in anderen Leuten Leben, in einer Computerspielwelt, in Filmwelten. Wir sind meistens woanders, aber Gott ist im Hier und Jetzt. Und so hatte ich in meinem Urlaub mit in diesem Getriebensein tatsächlich das Gefühl zu ertrinken. Es hat sich wirklich so angefühlt, als würde meine Seele in diesem ganzen rastlosen Rennen und Getriebensein immer auf der Suche nach dem nächsten Reiz und dem nächsten Google News Feed mit diesem ganzen Medienzugeballere, als würde meine Seele darin ertrinken. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht fühlt sich dein Leben auch oft so voll an, vielleicht auch gerade jetzt in diesem Moment, vielleicht fühlt es sich so voll an, als würde deine Seele ertrinken, als würde dein Leben immer voller und voller und die Luft zum Atmen immer knapper und knapper werden. Und wenn es dir so geht, dann mögen dir die Worte von John Henry Newman Hoffnung bringen. Er sagt nämlich, Gebet ist wie das Atemholen der Seele. Wenn deine Seele zu ertrinken droht, dann bete. Aber eins ist sicher, Gebet ist kein Atemholen der Seele, wenn du das jetzt auch noch irgendwie in dein volles Leben reinquetschen musst. Gebet muss etwas anderes sein als ein weiterer Termin, ein weiteres Date, eine weitere Sprachnachricht an einen meiner vielen Kontakte. Wie wird Gebet zum Atemholen der Seele? Ich möchte drei Dinge mit euch kurz betrachten, die dabei helfen können, dass unsere Gebete nicht mehr irgendwas von Pflichterfüllung, schlechtem Gewissen, Leistungsdruck oder Langeweile zu tun haben, sondern mit Freude, mit Freiheit, mit einer tiefen Liebesbeziehung zu Gott, dass unser Gebet wirklich zum Atemholen der Seele wird. Das Erste, was ich mit euch betrachten möchte, ist, Gebet ist Gottes großes Geschenk. In Gottes Gegenwart sein zu können, direkt eine Beziehung, eine Begegnung mit Gott zu haben, mit ihm reden zu können, bei ihm zu sein, das ist alles andere als selbstverständlich. Es ist eigentlich unmöglich. In Jerusalem, als damals noch der Tempel stand, das war im Tempel das Zentrum, im Tempel war das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten stand die Bundeslade und das Allerheiligste war abgetrennt durch einen dicken, schweren Vorhang. Da war Gottes Gegenwart. Und die Menschen hatten keine Chance, hinter diesen Tempel zu gehen. Es war sogar so krass, dass Gott gesagt hat, hey, wenn einer von euch in das Allerheiligste geht, da wo ich bin, wo meine Gegenwart ist, dann kann es sein, dass du sterben musst, weil du es nicht aushältst, in meiner Gegenwart zu sein, in meiner Heiligkeit zu sein. Es gab nur einen einzigen Tag, der Versöhnungstag, an dem der Hohepriester, der höchste Priester überhaupt in Jerusalem, in diesen Tempel hineingehen durfte. Und er wurde mit einem Seil angebunden, dass, falls tatsächlich er irgendwas da drin falsch macht und stirbt oder irgendwie Probleme hat, dann kann niemand anderes reingehen und ihm da raushelfen, weil die würden alle sterben, dann könnten die ihn an dem Seil wieder rausziehen. So war das, dieser schwere Vorhang davor. Und es war klar, da drin ist die Gegenwart Gottes und kein Mensch hat die Möglichkeit, einfach so dahin zu kommen. Das ist nicht möglich. Aber mit Jesus hat sich das schlagartig geändert. Wir lesen in Hebräer 10, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. In Gottes Gegenwart zu kommen, da reinkommen zu können, überhaupt vor Gott treten zu können, ist für einen Christen das Normalste von der Welt. Aber eigentlich ist es das Unnormalste von der Welt. Für die Juden ist es völlig klar, das kann nicht einfach so gehen. Es ist einfach völlig krass und ich möchte es euch deswegen nochmal so vor Augen malen, der Schöpfer dieser Welt, der Herrscher des Himmels und der Erde, allmächtig und erhaben, heilig und gerecht und vollkommen gut, sagt zu uns Menschen, sagt zu dir persönlich, komm vorbei, ich freue mich auf dich. Ich freue mich, mit dir zusammen zu sein. Ich freue mich so sehr, dass ich sogar meinen eigenen Sohn dafür am Kreuz geopfert habe, damit diese Trennung nicht mehr da ist. Ich mache dich rein und heilig und gerecht vor mir. Du kannst einfach kommen. Alles ist gut. Du brauchst nicht mal anzuklopfen. Komm rein. Und du kannst mir alles erzählen und ich höre dir unendlich gerne zu. Und zwar nicht nur so, wie ich einem Besucher oder einem Gast zuhöre, sondern hier Römer 8, Vers 15. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Diese Bezeichnung, aber, das ist aramäisch und heißt Papa. Das ist die liebevolle Anrede zu Gott, die war bei den Juden verboten. Die Rabbiner haben gesagt, so kannst du nicht mit Gott reden. Und Jesus hat gesagt, doch, genau so könnt ihr jetzt mit Gott reden. Papa, hallo Papa, lieber Vater. Wir dürfen voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten und Papa zu ihm sagen. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Gebet für dich was Selbstverständliches geworden ist, wo du dich einfach so sehr dran gewöhnt hast, was zu so einer Gewohnheit verkommen ist, was für dich, ah ja, ist halt so, ja, klar kann ich beten, ja, gut, ja, dann mach dir mal bewusst, wie krass, absolut außergewöhnlich das ist, dass wir beten dürfen. Gebet ist keine Pflicht, kein Ritual, keine fromme Übung. Gebet ist das schönste und größte Geschenk Gottes an dich. Es ist die Einladung Gottes an dich, bei ihm deinen Durst zu stillen, deinen Hunger sättigen zu lassen, bei ihm Friede und Ruhe, Geborgenheit und Liebe zu finden. Und ich hatte das Gefühl im Urlaub, dass wirklich meine Seele am Ertrinken war. In der Flut von allem möglichen Zeug. Und ich habe mich so danach gesehnt, einfach bei Gott sein zu können, endlich wieder atmen zu können und bei ihm auftanken zu können. Also weg mit all dem Zeug, was mich ja, zum Ertrinken bringt, indem ich zu ertrinken drohe. Das ist das zweite Ding, das ich kurz mit euch anschauen möchte. Ablenkungen lenken ab. Ist leider so. Ich kann euch da leider nichts anderes sagen. Wenn du beten möchtest, wenn du deiner Seele wieder atmen lassen möchtest, dann musst du diese ganzen Ablenkungen killen, die es gibt. So. Also hier Lukas 5. Jesus wurde immer bekannter, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Also selbst wenn da Menschen sind, das sind ja meistens immer gute, auch können ja auch sehr gute Dinge sein, die dich ablenken. Da sind Menschen, die brauchen dringend deine Hilfe. Und Jesus geht einfach. Er geht einfach. Ablenkungen lenken ab. Und es gibt Zeiten, da ist es dran, ein Herz für Leute zu haben und zu helfen. Aber es gibt auch Zeiten, scheinbar, da ist es nicht dran, Menschen zu helfen und ein Herz für Menschen zu haben. Sondern da ist es dran, zu Gott zu gehen. Apropos Herz für andere, gibt einen lustigen Vers in der Bibel. Ständig deine sexy Frau oder deinen sexy Mann um dich herum zu haben, beziehungsweise über dir oder unter dir zu haben, kann dich laut Paulus auch ablenken vom Gebet. Hier in 1. Korinther heißt es, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Also Paulus ist sehr dafür, dass Christen sehr viel Sex haben. Die einzige Ausnahme, die er gestattet, warum man mal auf Sex verzichten darf, ist nicht, weil du Fußball schauen willst oder Schokolade essen willst, sondern höchstens möglich, wenn du mal tatsächlich ein bisschen Ruhe haben möchtest zum Beten. Aber auch nur, wenn es für beide okay ist, sonst geht Sex immer vor. Also, wenn du es schaffst und sagst, ja Schatz, sollen wir nicht die nächste Stunde vielleicht mal was anderes machen und sollen wir nicht vielleicht mal beten, dann Matthäus 6, Vers 6, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass es 6, Vers 6 ist. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Dieser Tipp war damals noch sehr effektiv, weil dieses Zimmer, das berühmte stille Kämmerlein, in das du abschließen konntest, damals in diesen israelischen Hüttenhäusern, war tatsächlich dein Schlafzimmer und da stand eben nicht viel mehr drin als ein Bett oder eine Matratze und vielleicht irgendwie noch eine Waschschüssel. Heute, wenn ich in mein Zimmer gehe, habe ich da alle möglichen Ablenkungen drin. Da steht mein Laptop drin, da ist meine Gitarre drin, da sind Bücher drin, da ist alles Mögliche drin, da ist vielleicht meine angefangene Steuererklärung drin, mein Handy ist da drin. Und Ablenkungen lenken ab. Und ich habe es ja ausprobiert im Urlaub. In Urlaub fahren, alles mal irgendwie weglassen. Und dann hat meine Dopaminsucht doch diesen Google Newsfeed gefunden. Unser Gehirn ist ja ziemlich hartnäckig. Also, was habe ich im Urlaub gemacht? Ich bin tatsächlich geflohen. Ich habe gemerkt, ich will da raus. Ich fliehe jetzt von diesen ganzen Ablenkungen. Und ich habe meine sexy Frau in der Ferienwohnung weggelassen. Ich habe mein Handy in der Ferienwohnung zurückgelassen. Und ich habe mir mein Stand-Up-Paddleboard geschnappt. Das hatten wir im Urlaub dabei. Und ich bin aufs offene Meer rausgefahren. Keine Menschen, kein gar nichts. Nur Wasser und ich und Gott. Und da habe ich mich hingelegt und habe die Augen zugemacht und zum ersten Mal hat es wirklich funktioniert. Alle Ablenkungen waren weg und zum ersten Mal war ich in diesem Urlaub wirklich bei Gott. Ich habe auch vorher schon gebetet und Bibel gelesen, aber es war immer so voll und meine Gedanken sind so, da war ich zum ersten Mal, alles war wirklich weg. Nur das weite Meer und es war so schön. Es war so schön. Es hat sich so gelohnt. Natürlich, die nächste Ablenkung hat nicht lange auf sich warten lassen. Wenn du da liegst mit Augen zu und das schunkelt die ganze Zeit von diesen Wellen, dann ist mir schlecht geworden, habe ich mich wieder hinsetzen müssen, habe ich gesehen, da kommt ein Schiff, was mich überfahren will. Und dann war dieser ganze Zauber auch schon wieder vorbei. Aber eine halbe Stunde hatte ich da wirklich richtig intensiv Zeit mit Gott und es war so, so, so schön. Aber es ist auch so, selbst wenn alles perfekt ist, wenn alle Ablenkungen irgendwie weg sind, kein Sex, kein Instagram, keine Aufmerksamkeit, irgendwas dich in den Bann zieht, dann sind ja immer noch da deine Gedanken. Die, von denen kannst du dich ja nicht irgendwie verabschieden. Johannes Hartl, das ist dieser Gebetsprofi, praktisch Berufsbeter, der das Gebetshaus in Augsburg leitet, der erzählt von sich selber, dass wenn er betet, dann passiert es bei ihm immer, dass er sich hinsetzen will und beten will und dann kommen die ganzen Gedanken. Ach, heute Nachmittag ist ja noch der Geburtstag von Tante Trude, ich wollte auch noch einen Wein mitbringen, wie alt ist die eigentlich geworden? Das geht bei ihm los und er hat gemeint, er braucht manchmal bis zu einer Stunde, um diese ganzen Gedanken einfach mal zu denken und dann beiseite zu lassen und wirklich bei Gott anzukommen. Ich hoffe, dass es bei dir schneller geht als bei ihm, vielleicht ist er da nicht so gut drin, dass es schneller geht als eine Stunde, aber wenn du dich hinsetzt und betest, mir geht es mir so, alle möglichen Gedanken rattern erstmal los. Und dann, kleiner, ganz praktischer Tipp, nimm dir einfach einen Zettel und einen Stift mit und alles, was wichtig ist, schreib dir direkt auf, dann musst du da nicht mehr dran denken. Das kann da sehr gut helfen. Aber ja, es ist auch kein Geheimnis, wenn du dich nach Gebet sehnst, was mehr ist, als einfach eine bloße Sprachnachricht an Gott zu schicken. Wenn du dich nach Gebet sehnst, das wirklich ein Atmen der Seele ist, dann brauchst du Zeit dafür. Das kann ich euch auch nichts anderes sagen. Es geht nicht auf die Schnelle und mit Fingerschnips. Also schmeiß alle Ablenkungen aus deinem Zimmer raus, geh in den Wald oder aufs offene Meer oder wo auch immer, wo du gut beten kannst und nimm dir wenigstens 30 Minuten Zeit. Beten ist kein Quickie. Es ist Beziehung mit Gott. Und das ist der letzte Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Gebet heißt bei Gott sein. Es gibt viele verschiedene Arten zu beten, ja, Gott Danke zu sagen, Gott zu loben, ihn anzubeten, Fürbitte, proklamieren, Buße tun, bitten, flehen, singen, hören. Eine Form, die man eigentlich nie in gemeinschaftlichem Gebet macht, die also auch nicht hier in diesem Gottesdienst vorkommt oder in einer Kleingruppe oder in einer Jugendgruppe, ist einfach mal bei Gott zu sein. Einfach mal nur da zu sein. Genau das, was ich gemacht habe auf diesem Stand-Up-Paddleboard im Meer. Ich habe keine Anliegen vor Gott gebracht. Ich habe keine Liste runtergebetet. Ich habe keine Anbetung gemacht, keinen Lobpreis. Es ist alles wichtig und richtig und gut, das zu tun. Es gibt da auch kein besser oder schlechter. Aber dieses bloße Sein vor Gott, das kommt im gemeinsamen Gebet natürlicherweise nicht vor. Und deswegen möchte ich da, weil es so unterrepräsentiert ist, einfach mal gerne den Fokus drauflegen. Als Mose Gott das erste Mal begegnet, diese Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Da fragt Mose Gott, wie heißt du eigentlich? Wie ist dein Name? Wie soll ich dich vorstellen, wenn ich den anderen Leuten von dir erzähle? Und Gott antwortet dem Mose, ich bin. Das ist mein Name. Ich bin. Ich bin da. Es ist Gottes ureigenster Charakter, dass er da ist. Gott ist da. Aber wir sind oft nicht da. Wir sind mit unseren Gedanken woanders. Und ich möchte dich dazu einladen, genau das jetzt zu tun. Während die Band hier vorne Lobpreis spielt, einfach mal ganz bewusst, einfach nur zu sein vor Gott. Deinen Körper zu spüren, deinen Atem zu spüren, denn Gott, sein Heiliger Geist, lebt in uns. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist da in dir, er lebt in dir. Aber du bist oft nicht in dir, bei dir. Spür vielleicht dein Herz, spür deinen Atem, komm zur Ruhe. Richte deine Gedanken auf Gott aus, schau auf Gott. In dieser Zeit jetzt, denke deine Gedanken vor Gott. Sprich sie vor Gott aus innerlich. Einfach mal dir seiner Gegenwart bewusst zu sein, jetzt in diesem Moment. Nicht irgendwann, nicht heute Nachmittag, ist keine Hausaufgabe, sonst jetzt, im Hier und Jetzt zu sein. Nur du und Gott da sein. Denn Gott ist auch schon da. Gott ist da und wartet darauf, dass du einfach zu ihm kommst und ihm begegnest. Er liebt dich, wie ein Vater sein Kind liebt, noch viel mehr. Und du kannst voller Vertrauen und Zuversicht vor Gottes Thron kommen, vor Gott kommen. Der Vorhang im Allerheiligsten ist zerrissen. Jesus hat alles vollbracht und du darfst dieses Geschenk seiner Gegenwart annehmen und zu ihm sagen, Abba, Papa, lieber Vater.